herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode 41, lieber Defner. Und es sieht für dich ja gar nicht so schlecht aus.
In der Tat, ich darf jubilieren, die Bullen sind zurück. China ist wieder im Bullenmarkt.
Ja, der Markt hat diese Woche, ich glaube, 7% schon zugelegt. Ja,
am Montag ist, alleine 5,6% der Shanghai Composite. Und wer hat es vorausgesagt?
Der Defner.
Aber
wir haben gewettet bis zum Jahresmitte. Und das, ich meine, guck dir mal an, wie das passiert ist. Das ist ja orchestriert von der Kommunistischen Partei. Guck dir mal an.
Gibt ja immer eine Ausrede.
Nein, die Rallye ist durch Schulden mitfinanziert. Wenn du mal guckst, beispielsweise die Margin Debt, also diese Spekulationen auf Pump sind gestiegen. Und das erinnert mich so ein bisschen an 2015. Da hatten wir auch so eine kleine Rallye und dann macht es Bumm. Und dann waren 4 Billionen wieder weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder.
Also erstmal nochmal zu den Fakten. Vor allem hat jetzt getrieben die in Aussicht gestellte Einigung beim Handelsstreit USA-China. Die rückt offenbar immer näher. Und deswegen hat Trump jetzt erstmal die Frist verlängert. Ab 1. März sollten ja eigentlich neue Zölle kommen. Die kommen jetzt erstmal nicht. Und das ist ein gutes Zeichen.
Dass er verlängert hat? Ist doch kein gutes Zeichen. Das heißt, sie sind nicht einig geworden rechtzeitig.
Ja, was heißt, die haben halt den Deal nicht fertig gebracht. Was heißt,
wie lange redest du hier jede Woche? Oh, alles wird gut.
90 Tage Zeit und dass man da jetzt noch nicht alles in Stein und Eisen meißelt, sondern noch ein paar Wochen länger braucht, ist doch kein Problem. Also das ist doch ein gutes Zeichen. Wenn sie sich nicht geeinigt hätten, hätte er garantiert zur Zollkeule gegriffen. Bin ich mir ziemlich sicher und die Chinesen äußern sich, das wird jetzt nur noch ein paar Wochen dauern und dann ist das alles unterschriftsreif. Ende März möglicherweise könnte in Florida ja das Gipfeltreffen dann stattfinden. Jetzt muss er erstmal in Vietnam, da hat er jetzt auch Terminkonflikte und so weiter. Also von daher, das ist alles im Gang und das ist alles in der richtigen Bahn. Und Shanghai Composite, wie gesagt, am Montag allein 5,6% an einem Tag. Und das war dann eben der Sprung jetzt nochmal, um es nochmal festzumachen, in den Bullenmarkt. Die Chinesen waren ja die ersten, die in den Bärenmarkt eingetaucht sind, nämlich im Juni 2018. Und ja, das V, von dem ich immer spreche, also das meine V. Worte werden einfach wahr hier. Das muss man jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen. Bitte
Defners
auch Herr Chapitz.
Worte werden wahr.
Ja, die prophetischen Worte des Defner, ja.
Ich bin begeistert. Aber wenn du
und jetzt eben 20% über den Tiefs ist der Markt und das heißt, man ist jetzt eben wieder im Bullenmarkt und das muss man jetzt einfach mal geschichtlich auch festhalten. Und
dass der Defner recht hatte.
Der Defner
muss ja auch immer recht haben. Das ist ja nach so vielen Tiefschlägen im vergangenen Jahr, muss der Defner jetzt auch mal recht haben. Aber ich sag dir, 5 Kriterien hat ja Nassim Taleb, der große Philosoph, aufgeschrieben für ökonomische Fragilität. Der schwarze Schwäne gesehen hat, genau. Und der hat gesagt, was sind die 5 Kriterien für eine Ökonomie, die sehr anfällig für Schocks ist? Das ist zentralisierte Regierung, wenig diversifizierte Ökonomie, hohe Schulden, keine politische Pluralität, kein geschichtliches Bewusstsein, mit Schocks umzugehen. Und alle 5 Kriterien, wirst es vermuten, gelten auf China. Also insofern bin ich guter Dinge, dass diese Ökonomie nicht diesen Erfolg erleben wird, den du hier voraussagst, und dass wir bis zum Jahresmitte vielleicht auch am Aktienmarkt das wieder wegbekommen.
So, gut, die Wette steht nach wie vor, in der Tat. Und
du bist auf jeden Fall 200 Punkte vorn beim diesem wunderschönen Shanghai Composite.
Ja.
Aber bei einer Wette, und da liege ich jetzt.
Aber es ist ein guter Indikator für die weltweiten Aktienmärkte. Wollte ich
meinst du, es ist ein Frühindikator?
Ja, ist ein Frühindikator, weil die Chinesen als erste in den Bärenmarkt gegangen sind, sind auch die ersten, die wieder rauskommen. Und das ist, ich meine, wir sehen es ja am DAX, der zieht ja auch mit nach oben. Jetzt ist er erstmal 5 Tage in Folge gestiegen über die Marke von 11.500 Punkten. Auch da sind meine Jahresziele durchaus in erreichbarer Nähe. So.
Bleib mal ambitioniert. Bei einem anderen Wette sieht es für mich gut aus. Ja. Tesla.
Oh.
Kommt ja aus den Negativschlagzeilen nicht raus. Da gab es ja erst diese wunderschöne Geschichte aus der Verbraucherzeitschrift Consumer Report, die das Tesla Massenmodell 3 abgestuft haben und die Kaufempfehlung entzogen haben, weil es Qualitätsmängel gibt. Und Tesla als Gesamtautomarke ist jetzt auf Platz 19 zurückgestuft worden, sogar hinter Kia. Und das Zweite mit der SEC hat der gute Elon Musk
konnte wieder mal seine Finger nicht in Zaum halten.
Ja. Er hatte ja mit denen ausgemacht, dass er keine börsenrelevanten Tweets mehr absetzt, beziehungsweise wenn er welche absetzt, vorher die testen lässt. Das hat er nicht gemacht. Er hat wieder einen neuen am 19. Februar abgesetzt und da stand dann drin, im Jahr 2011 haben wir noch 0 Autos produziert.
Was richtig ist.
Aber 2019 werden wir rund 500.000 produzieren. Und das muss nicht unbedingt richtig sein. Das hat er auch dann gleich wieder zurückgenommen. Er meint, Auslieferungen produzieren, da läge vielleicht so ein kleiner Unterschied und man soll es nicht so ernst nehmen. Auf jeden Fall hat er Probleme mit der SEC, die Aktie ist abgestürzt. Und da bin ich guter Dinge, dass das mit der 300-Dollar-Grenze,
das ist wirklich so die umkämpfte Marke, muss man sagen. Ja, in der Tat, bei jeder schlechten Nachricht geht es runter und dann mal wieder drüber und so. Also das bleibt spannend und Tesla bleibt uns erhalten. Ja. Und ich meine, diese Twitterei, die kann ich auch wirklich nicht verteidigen. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon mal Twitter angezählt hier. Das ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass man besser seine Finger weglassen sollte von Twitter, weil man zu voreilig irgendwas raushaut, ja. Gut. Zu unüberlegt, ja.
Ja,
ich hoffe,
auch mal,
dass dir passiert sowas ja nicht.
Elon Musk hat ja auch mal getwittert, der Reichtum, es wird ihm gar nichts bedeuten. Er hätte keine großen Yachten und er hätte auch keine Immobilien und nichts. Und jetzt kam heraus, dass er sich drei große Anwesen in Kalifornien gekauft hat im dreistelligen Millionenbereich. Und
das ist für Elon Musk halt wenig.
Ja, ja? Natürlich.
Das ist immer alles relativ. Ach, ja? Kalifornien sind auch verdammt hohe Preise. Ja?
Man kann sich es angucken. Bei Google Maps kann man sich die drei Anwesen angucken und kann man sehen, ob das mit... Ja, Reichtum, was es mit Reichtum zu tun hat oder vielleicht auch nichts.
Verdammt hohe Preise. Da. Ich am Wochenende bei einer eine Bekannte von einer Bekannten war da aus San Francisco. Die arbeitet jetzt dann demnächst bei Google, ist eine Deutsche und ihr Mann arbeitet irgendwo in einem Biotech-Unternehmen. Aber die haben irgendwie so ein kleines One-Bedroom-Apartment. Da zahlen sie $3,000 dafür in San Francisco.
Okay. Ja. Das Immobilienpreise wird auch unser Thema heute sein.
Ich wollte es nur sagen, genau.
Da diskutieren wir heute drüber. Das haben wir letztes Jahr schon mal, da hast du ja die Wette gewonnen. Weil der Boom ja sich weiter fortsetzt und wir diskutieren darüber heute noch, über
und
Immobilienpreise.
Wir diskutieren über den Brexit in seinem Lauf.
Ja, den soll jetzt ja Herr Corbyn aufhalten und Kollege Däffner glaubt das. Ich bin da ja etwas skeptischer.
Mal sehen, das überschlagen Sie auf jeden Fall die Ereignisse. Wir diskutieren auch darüber kontrovers und wir haben wieder unsere Bullen und Bären, aber ich habe auch noch ein bisschen
Post.
Feedback. Ja.
Hab ich auch bekommen.
Post via Instagram haben mich zwei Zuschriften erreicht zu einem offenbar Thema, das doch manche dann aufregt, weil ich habe ja mal die SPD ein paar Mal schon angezählt und nebenbei eigentlich den Mindestlohn haben wir gar nicht so richtig diskutiert, weil wir eigentlich da eher einer Meinung sind.
Ja.
Und das war ja einer der vielen Sozialverheißungsvorschläge aus der SPD, da in letzter Zeit kam. Ein Mindestlohn von 12 Euro, der von SPD-Vize Scholz gefordert wird. Ich habe dann gesagt, das ist wirtschaftsschädlich, da stehe ich nach wie vor dazu. Und das wurde jetzt von mehreren Schreibern bei Instagram hinterfragt. Einer studiert zum Beispiel VWL und sagt, oh nein, wie ich darauf käme und ob es da überhaupt Studien gäbe und so weiter. Also das mit der Studienlage zum Mindestlohn ist ja
schwierig,
weil man natürlich, wie soll man dann empirischen Vergleich machen, wie ein anderes Modell jetzt ohne und mit dem Mindestlohn aussähe. Und in den letzten Jahren gab es natürlich in der Tat Studien, wenn der Mindestlohn eingeführt wird, gäbe es, was weiß ich, glaube bis zu einer halben Million Arbeitslose. Oder Stellen, die wegfallen würden. Das Ganze wurde natürlich von diesem unheimlichen Jobboom, den wir in Deutschland gesehen haben, in den letzten Jahren sozusagen wettgemacht. Und deswegen ist die Beschäftigungslage halt so gut, weil die Wirtschaft einfach brummt und die Nachfrage nach Arbeitsplätzen einfach riesig immens ist. Und deswegen steigen ja die Löhne auch deutlich über Mindestlohn, selbst im gering qualifizierten Bereich. Mhm. Das heißt aber nicht, dass eben der Mindestlohn so ein wunderbarer Segen für die Menschheit ist und dass er zu allen Zeiten wirkt, weil meine große Angst ist eben, was ist, wenn wieder mal die von Herrn Schäpitz verheißenen Einbrüche in der Konjunktur, wenn es zu Rezessionen kommt in Deutschland, die auch mal ein bisschen länger dauern, die sich dann auch wieder am Arbeitsmarkt auswirken, dann werden doch gerade diese gering qualifizierten Stellen als erstes abgebaut, weil sie dann einfach oft nicht mehr wirtschaftlich sind und dann leiden gerade die geringen, niedrig oder gar nicht Qualifizierten, weil sie ihre Jobs verlieren und diese Jobs fallen weg, fallen der Automatisierung zum Opfer oft oder werden anderweitig ersetzt oder Betriebe können es einfach nicht mehr, was weiß ich, ein Friseurbetrieb in Ostdeutschland. Wenn es sich einfach nicht mehr rechnet, dann ist dieser Job weg, dann macht der Friseurladen vielleicht sogar zu. Da gibt es ja mannigfaltig Konkurrenz durch Schwarzarbeit und was weiß ich, durch Ausland und so weiter und so fort. Also es ist einfach, je höher ein Lohn ist, desto weniger wettbewerbsfähig ist die Stelle und desto gefährdeter ist diese Stelle und das würde natürlich dann auch der Wirtschaft schaden. Übrigens ähnlich äußern sich Clemens Fuß zum Beispiel, hat im Wirtschaftswoche Beitrag geschrieben, also ein Mindestlohn von 12 Euro, der hätte dramatische Folgen für die Lohnkosten der betroffenen Unternehmen und viele Jobs wären bedroht und übrigens sogar der Wirtschaftsweise Bofinger, der ja sozusagen unter den fünf Wirtschaftsweisen der Linke ist.
Der ist von den Gewerkschaften vorgeschlagen. Ja,
genau.
Die Gewerkschaftsvertreter dürfen immer einen vorschlagen.
Und er macht ja oft Minderheitsvoten sozusagen, die so ein bisschen gegen den
Hört jetzt bald auf.
Ja, er hört auf, genau, und hat jetzt nochmal ein großes Interview im Handelsblatt gegeben.
Sein Vermächtnis.
Und
hat er gesagt, Mindestlohn ist Mist?
Nein, das nicht. Er war immer für einen Mindestlohn, hat das auch nochmal unterstrichen. Er hat aber gesagt, ich würde keine 12 Euro vorschlagen, das wäre mir zu riskant, das sagt Bofinger.
Okay.
Ich hielt es aber für richtig, schneller in Richtung 10 Euro zu kommen, muss man jetzt fairerweise auch noch dazu halten. Also selbst der sagt, 12 Euro ist sehr riskant. Also, so viel zum Thema Mindestlohn. Ach, aber du bist ja auch skeptisch beim Mindestlohn, ne? Das sind wir jetzt mal
da sind wir
auch
einer selbst Meinung.
Ich bin nicht der Sozialist.
Nur meiner Vergangenheit wegen werde ich immer als Sozialist hier gescholten. Nein, natürlich muss eine Stelle das erwirtschaften, was sie kostet, klar. Aber es ist natürlich auch eine Produktivitätspeitsche. Es kann natürlich auch vorteilhaft sein, dass man einfach, wenn du beispielsweise in Indien guckst, sind die Löhne so niedrig, dass du irgendwie so unproduktive Arbeiter hast, wenn du da Taxi fährst, hast du 5 Leute, die sich vom Flughafen erstmal zum Taxi bringen. Und wenn du natürlich höhere Löhne hast, dann wirst du es produktiver gestalten. Insofern, und dann wirst du auch keine Arbeitskraft verschwenden. Und wenn wir gerade, wenn wir Facharbeitermangel haben, dann ist es schlecht, wenn wir das irgendwie mit zu niedrig qualifizierten Facharbeitern verschwenden. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, so einen Mindestlohn zu haben, um so eine Produktivitätspeitsche zu haben. Und im Zweifelsfall die Leute höherwertigere Jobs zu machen.
Aber das kann ja genauso umgekehrt sein, weil wenn der Mindestlohn dann auf 12 Euro steigt, dann ist er ja zum Beispiel höher als viele qualifizierte Jobs, also Fachkräfte wie, keine Ahnung, Pflegekräfte, die Ausbildung machen müssen und andere Friseure und so weiter, die verdienen dann möglicherweise normalerweise weniger sozusagen und dann würde automatisch der ungelernte Pizzabote und was auch immer genauso viel verdienen wie die gelernte Kraft und so sagt man sich, warum soll ich eine Pflegeausbildung machen, wenn ich nicht als Lagerarbeiter genauso aber gleiche verdienen kann oder als Pizzabote.
Das ist das definitive Menschenbild. Ich würde sagen, Leute wollen Sinn in ihrem Job haben. Und ich würde vermuten, dass du lieber den anspruchsvollen Job hast, wo du Spaß hast, wo du möglicherweise deine Leidenschaft zum
vielleicht hat so ein Pfleger
auch
nicht so viel.
Doch, mit Menschen arbeiten ist schon nicht so schlecht.
Ich würde sagen, das ist eine sehr erfüllende Argument, Tätigkeit. Aber ich glaube, wenn man es nach ökonomischen Prinzipien und viele, könnte man auch anders denken. Ja? Also immer
der hartherzige Kapitalist, da werde ich jetzt immer als den hartherzigen Kapitalisten hier beschimpfen,
während
du mich als
Sozialist
beschimpfst. Okay, haben wir uns auch. Ja, nicht Bulle und Bär, sondern ein hartherziger Kapitalist
und Sozialist.
Also, sehr schön. Ja. Ich habe auch Post bekommen von Helmut aus Erfurt und er hat uns eine ganz lange und sehr nette Mail geschrieben mit ganz vielen Anregungen drin und er wollte uns eigentlich besuchen zu unserer Live-Sendung, die zum 50. haben wir das ja einfach mal so in den Raum gestellt.
Wir haben es mal in den Raum gestellt.
Dass es stattfindet. Und jetzt schreibt er aber am 30. April, hat er seine Abiturprüfung und wahrscheinlich wird er es aus Erfurt nicht schaffen anzureisen.
Weil das wäre eigentlich, er hatte mal nachgerechnet, das wäre dann genau da, wenn unser 50. wäre. Ja. Also unsere 50. Episode, nicht das 50.
So
Jahr.
In 50 Jahren, vielleicht schaffen wir es in 50 Jahren, aber da hat er wieder sein 50-jähriges
Abitur. Aber wir haben auch eine Mail bekommen wir kriegen auch so Mails von PR-Menschen, die schreiben, lieber Defner, lieber Chapitz, ich höre Ihren Podcast seit Jahren. Und man fragt sich so, was haben Sie da gehört? Aber gut, sei es drum.
Das sind so, aber der Kollege war jetzt natürlich zugegebenermaßen mehr Fan von dir, ja, weil er hat, glaube ich, wie hat er geschrieben? Lieber Defner, allerliebster Chapitz oder
ja,
so? Es gab da kleine Nuancen in der Bewertung. Du hast ihm ja auch geantwortet.
Ich habe ihm
aber er ist ja auch aus dem Osten. Ja? Und
aus
ich glaube,
Erfurt, da kommt meine
sich
Mama
gefreut,
her und meine Oma
gefreut,
wohnt
ja, dass sozusagen ein Landsmann sozusagen. Nee,
er hat geschrieben, er hat sich gewundert, dass ein Ostdeutscher Wirtschaftskompetenz haben kann. Es ist doch schön, dass es auch, Wirtschaftskompetenz aus Ostdeutschland gibt. Das
apropos Wirtschaftskompetenz, ja. Kein Tag ohne die Wetterredaktion. Ja.
Okay. Jetzt bin ich gespannt, was du
nein, ich erzähle jetzt nicht, wie Kollegin die Wetterfee ihre Aktien auswählt. Nein, das verrate ich jetzt an der Stelle nicht.
Okay.
Nein, aber Georgios, unser Wetterredakteur, er war ja auf der Suche, hat ja eine Frage gestellt nach den thesaurierenden Dividenden-ETFs. Er hat jetzt doch Ausschüttende genommen. Ja? Aber eine Empfehlung von dir hat er tatsächlich umgesetzt.
Ne? Ja, das Problem ist mit der Steuer, weil du musst dann auf irgendwas eine Steuer zahlen und das ist wirklich nervig. Du kannst natürlich mit einem Freistellungsauftrag das Ganze versuchen zu lösen, aber es ist dieses deutsche Steuerwesen ist gerade für Sparpläne ein wirklich nicht sehr vorteilhaftes.
Nein, Georgis ist jetzt voll auf Dividende. Er hat jetzt die Dividende entdeckt, jetzt sozusagen.
Ist er schon etwas arrivierterer Zeitgenosse?
Wir müssen auch für alle Neueinsteiger. Das sind ja die Kollegen, die mit uns eingestiegen sind und sozusagen erstmal einen ETF-Sparvertrag gemacht haben und jetzt immer mehr und mehr in die Materie eindringen und sich fortbilden, auch mit unserem Podcast und natürlich dann immer so ein bisschen.
Aber Dividende ist doch eher für ältere Zeitgenossen.
Ich finde es aber irgendwie gut, ja, aber es ist ja auch nicht schlecht, immer wieder so ein Dividendenportfolio aufzubauen.
Er
hat ja das Basisinvestment immer noch der ETF-Sparplan, ne?
Gut.
Den wir hier immer empfehlen, auf dem All Country World Index, ja?
Sehr schön.
Und dazu kommen jetzt halt so ein bisschen Special Situations.
Dividenden.
Ja,
Dividenden. Och, ich mache einen auf Dividende. Sehr schön. Ja, so, also, kommen wir mal zu Bullen und Bären.
Kommen wir mal zu unseren Themen. Ja, also, ja, langer Vorrede.
Nach 15 Minuten wäre es mal Zeit. Die Rubriken, ja. Möchtest du vielleicht anfangen mit...
Och, ich hätte einen Bullen zum Beispiel.
Hättest du?
Ja, hätte ich da mal.
Gut, dann mach mal mit deinen Bullen an.
Ja, weil es auch örtlich so nahe lag. Hier am Potsdamer Platz war nämlich die Premiere letzte Woche. BMW und Daimler, die großen Konkurrenten, machen gemeinsame Sache und gründen eine gemeinsame Mobilitätsfirma.
Komisch. Lustig, weil die waren sich ja immer spinnefeind.
Genau,
die einen haben die anderen gesagt, das sind ja Großkotze, diese Daimler sind Großkotze. Und die anderen haben gesagt, Pfennigfuchse aus München.
Ja, ist so eine Erbfeindschaft wie zwischen Deutschen und Franzosen. Genau. Und Daimler wollte irgendwann mal irgendwie in den 50ern oder sowas BMW kaufen. Und da ist ja die Quandt-Familie, die ja mit den Dividendeneinnahmen, die aber natürlich auch ein starkes Rückhalt ist dann für eine Firma wie BMW. Und deswegen wurde die nicht geschluckt,
weil
die
mit nicht 3 Millionen haben. Pro Tag?
Ja, Zahlen, aber, aber da zeigt sich halt der Vorteil auch wieder, dass es natürlich sozusagen dann auch ein eingebauter Wettbewerbsschutz sein kann oder so, wenn du so einen starken Ankeraktionär hast.
Ja. Gut, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Wir wollten ja diese neue Zusammenarbeit.
BMW und Daimler und die nähern sich natürlich im internationalen Druck immer mehr an und vielleicht gibt es da auch mal irgendwann eine Fusion. Ich würde es begrüßen, weil wie gesagt, wenn der Druck von außen größer wird und immer neue Konkurrenten auf den Markt kommen, aber jetzt erstmal machen sie gemeinsame Sache in einem Zukunftsbereich und das sind beide ja eigentlich Pioniere in Deutschland gewesen, muss man sagen. Sie gründen, wie gesagt, eine Mobilitätsfirma, die wird Now heißen. Also der Name kommt schon mal aus dem BMW-Reich. Da kennt man ja Drive Now, den Carsharing-Dienst. Und der wird damit eingebracht. Außerdem bringt BMW seine Expertise bei bargeldfreiem Parken und beim Laden für E-Autos ein. Und Mercedes bringt Car2Go. Das ist der Carsharing-Dienst von Mercedes eben ein. MyTaxi, auch eine ganz wichtige und führende App in Deutschland und andere Mobilitätsplattformen. Und daraus wird dann eben, wie gesagt, diese große Mobilitätsfirma Now mit einzelnen Angeboten für Carsharing. Das heißt dann ShareNow, heißt es künftig. ShareNow. Ja? Laden von E-Autos ChargeNow. Parkplatzsuche per App, wie heißt das wohl, Herr Chapitz? ParkNow. Ordern von Taxen oder Autos mit Fahrern, FreeNow. Das macht
FreeNow?
FreeNow? TaxiNow. TaxiNow, FreeNow, das ist ein Blödsinn.
Oder RightNow hätte man sagen können, aber FreeNow.
Oder TaxiNow,
TaxiNow.
Aber vielleicht wollen ja nicht nur TaxiNow sein.
Aber auch. Ich hätte über RightNow.
RightNow. Und ReachNow. Das ist die Organisation für ganzen Reiseketten. Ja. Das ganze Unternehmen soll natürlich wo sitzen? In Berlin oder Stuttgart? Nein, in München oder Stuttgart? Nein, in Berlin natürlich, der Start-up-Metropole. Und man hat das Ziel, Marktführer beim Mobilitätsdienstleistungen in Europa zu werden und damit eben die Konkurrenten, die internationalen Uber, Lyft in den USA oder Didi in China, dann zumindest den Paroli auf dem europäischen Markt zu bieten. Und vielleicht expandieren sie ja dann auch groß in die USA und nach China. Und dafür mein Bulle der Woche auch an die Kartellämter, die sowas dann genehmigen. Weil wie gesagt, in anderen Bereichen ist das auch nicht immer so selbstverständlich. Und genau in dem Bereich ist es aber wichtig, hier einen großen Anbieter in Deutschland zu haben, der eben dann eben den anderen internationalen Angreifern Paroli bieten kann, weil Größe ist in diesem Markt einfach ganz wichtig und ich bin selber auch immer Kunde als sozusagen Nicht-Autobesitzer von Car2Go und DriveNow gewesen. Da musst du erst immer schauen, dann gibt es ein Car2Go in der Nähe, dann musst du wieder auf die DriveNow-App und jetzt hast du
das
alles
eine
in
App,
einem.
Eine
App. Wunderbar.
Ich schon gesehen, es funktioniert. Ja, großartig. Ich war bisher nur DriveNow-Kunde und es hat an dem Tag, als sie es verkündet haben, sah ich dann auch diese kleinen Smarts drinstehen von Car2Go.
Also ja, und die haben ja auch B-Klasse und so weiter. Also, alles. Ja, und es sind gute Pakete, auch weil man mittlerweile nicht nur auf Minutenbasis die mieten kann, sondern eben auch so Stundenpakete. Zwei Stunden hatte ich neulich mal so eine B-Klasse von Mercedes für knapp über 20 Euro. Wunderbar, damit kannst du schon viel erledigen an einem Samstag. Ja,
zum Ikea fahren, was die Frau so gerne macht.
Ja. Gut, okay. Bei Ikea, da stehst du natürlich verdammt lange auf dem Parkplatz, aber nur ein kleinerer.
Gut. Also toller Bulle der Woche, muss ich sagen. Ja. Ich habe auch einen Bullen der Woche.
Prima, ich bin gespannt.
Mein Bulle der Woche ist Voodoo Economics.
Voodoo. Ich hole gleich mal die Stecknadeln raus.
Ist ja eigentlich geprägt worden von, ich glaube, George Bush hat da mal die Reagan'sche Wirtschaftspolitik als Voodoo Economics gebrandmarkt. Aber es
George Bush, den Reagan, sein Parteikollege.
Ich glaube, irgendwie sowas.
Ja, die erfolgreiche Reagan-Momics?
Ich glaube, so war das.
George Bush?
Guck mal, ihr müsst mal gucken. Ich glaube, Voodoo Economics, ich habe das noch so im Hinterkopf. Vielleicht war es
doch Bill Clinton.
Nein. Auf jeden Fall geht es um, also um Voodoo. Nobix kriegt, das ist ja so eine Art ökonomische Scharlatanerie. Also man macht was ökonomisch, was wenig sinnhaft ist. Und wofür gibt es bei mir den Bullen der Woche, geht an so eine Studie der Freiburger Denkfabrik SEP. Die hat anlässlich 20 Jahre Euro wissen wollen, wer vom Euro profitiert hat. Und dann haben sie so eine Art kontrafaktische ökonomische Geschichtsschreibung gemacht und da kommt Voodoo Economics ins Spiel. Du hast also geguckt, Deutschland im Euro, das heißt, da hast du ja die Daten von, und da hast du gedacht, wie hätte sich Deutschland ohne Euro entwickelt? Und das war so die kontrafaktische Sache. Nun ist natürlich Deutschland im Euro und nicht außerhalb des Euros. Wie haben sie das gemacht? Sie haben eine Vergleichsgruppe gebildet und da fängt die Voodoo Economics an. Sie haben nicht die Vergleichsgruppe genommen, Bahrain, Schweiz, Großbritannien, und was war die letzte? Noch ein weiteres Land. Und haben dann diese Gruppe genommen und haben geguckt, wie haben die sich entwickelt und wie hat sich Deutschland entwickelt und haben dann festgestellt, Deutschland hat sich viel besser entwickelt und haben gesagt, Deutschland ist der große Gewinner. 1,9 Billionen Euro haben wir Zuwachs durch den Euro gehabt. Das sind 23.000 Euro pro Kopf. Das Dumme an der ganzen Geschichte war, sie haben es für alle Länder gemacht und alle anderen Länder haben verloren. Da gab es beispielsweise Frankreich, 3,6 Billionen Euro Verlust, das sind 56.000 pro Kopf, und in Italien sogar 4,3 Billionen Verlust, das sind 74.000 pro Kopf. Und wie haben sie das gemacht? Beispielsweise haben sie Italien verglichen mit Australien. Dann denkst du so, was hat Italien mit Australien zu tun? Nicht so viel. Oder haben beispielsweise haben sie Griechenland geguckt, haben das mit Barbados verglichen und haben dann da geguckt, hat Griechenland gewonnen oder verloren. Vergleich,
ja,
und
das sind immer diese ökonomischen Studien grundsätzlich.
Ja, und das ist halt einfach, und wenn man sich genauer anguckt, ist Deutschland jetzt ein besonderer Gewinner des Euro? Klar haben wir vom Euro auch gewonnen, aber der ganz große Gewinner, so wie das in der Studie dargestellt wird, dass nur Deutschland gewonnen hat und alle anderen verloren haben, das ist natürlich völliger Blödsinn. Und vor allem hat die Studie auch nicht festgestellt oder nicht richtig mitbekommen, wir haben eine riesen Agenda gemacht. Und ganz am Anfang im Euro stand ja Deutschland, war der kranke Mann und wir waren ganz hinten. Und nur durch diese Reformen sind wir überhaupt nach vorne gekommen. Und,
Agenda 2010.
Und wenn du das
danke,
danke,
Gerhard Schröder.
Und wenn du Bahrain vergleichst, die haben natürlich keine Agenda 2010 gemacht, deswegen ist es völliger Blödsinn, dass mit Bahrain oder Japan war noch das letzte Land, mit dem sie sich verglichen haben. Und deswegen sage ich, für diese Voodoo-Economics, das sind nicht einfach, jetzt könnte ich sagen, es könnte...
Aber war das jetzt ein Bulle oder ein Bär?
Es ist ein Bulle, weil wenn dich das durchsetzt, kannst du ja jede politische Idee, kannst du ja einfach mit so einer kontrafaktischen...
Aber eigentlich müsste es ein Bär sein.
Ja, ich wollte ja nicht zwei Bären haben, aber ich finde, das ist einfach so eine,
so eine Art... Das ist jetzt so hinten rum durch, also ich meine, Doppelminus gibt Plus oder so.
Ja, wenn du das halt irgendwie sich durchsetzt,
okay,
kannst
Bulle,
du demnächst...
der eigentlich ein Bär sein sollte, vom Bären, Chapitz.
Genau, kriegt Voodoo Economics. Ich meine, du musst halt sehen, dass es sowas überhaupt wieder...
Weil Bulle ist ja was Positives, ne? Das hast du schon verstanden, grundsätzlich.
Das habe ich schon verstanden, aber ich finde es halt wunderbar, wenn du dich als Politiker jetzt hinstellen kannst und sagen kannst, guck mal, Deutschland hat doch sowas von gewonnen am Euro und auf so einer schwachsinnigen Studie das Ganze beruhen.
Aber trotzdem stimmt die dahinterliegende These, stimmt ja meine Meinung. Da können wir ja nochmal drüber diskutieren, dass Deutschland einer der großen Gewinner ist, weil natürlich der Euro-Wechselkurs viel geringer ist als ein D-Mark-Wechselkurs ist. Das nutzt unsere Exportwirtschaft und wir haben in den letzten Jahren einfach wahnsinnig Zinsen gespart. Das hat ja auch wieder der letzte
Staat.
Natürlich haben wir Zinsen gespart.
Die Schweiz ist außerhalb des Euro, hat doch auch Zinsen gespart. Was ist das denn für eine schwachsinnige
Idee? Ja, aber bloß, weil es ein Fluchtland ist.
Ja, wir wären dann als D-Mark ein Fluchtland gewesen. Das ist doch logisch. Erzähl mir doch bitte nicht, dass wir als Euroland Zinsen gespart haben. Was für eine doofe Idee. Das könnten wirklich nur ökonomische Gimpel behaupten. Und was du noch?
Vorsicht, das war eine Beleidigung. Und das schon bei Minute 23. Wir sind noch nicht mal im Thema hier.
Und was du noch sagen musst?
Gimpel. Können wir das mal googeln? Was heißt es? Wie schlimm ist eigentlich die Beleidigung Gimpel? Ja? Ökonomischer Gimpel. Was
soll
ich hier sagen lassen?
Ich habe mir noch mal eine Zahl geguckt. Die zeigt, wie irreführend diese Exportsachen ist. Wir haben mittlerweile Auslandsvermögen von 1,6 Billionen Euro gegenüber der Eurozone. Wir haben also einen Gutteil unserer Exporte auf Pump an die verkauft. Und wenn diese Kredite nie fällig werden, und die werden auch nie fällig, haben wir umsonst gearbeitet. Dann kannst du sagen, hey, wir haben Exporterfolge gemacht, aber liebes Deutschland, leider seid ihr früh aufgestanden umsonst, weil es leider Kredite sind, die wir nie eintreiben werden können. Und deswegen ist diese Sache, wir sind Exportweltmeister, wir sind alle so toll, wird dann nicht funktionieren, wenn wir die Kredite nie bekommen. 1,6 Billionen gegenüber der Eurozone haben wir an Auslandsvermögen. Das haben wir jetzt aufgebaut in den letzten Jahren. Daran siehst du, dass ein Gutteil halt
Kredite sind. Aber die Eurozone wird ja nicht auseinanderfallen, deswegen muss man diese Kredite nicht abschreiben.
Und dann werden wir sie immer fortschreiben. Auch unsere Kinder werden von Krediten erzählen und wir werden sie nie fällig stellen. Insofern haben wir immer das Gefühl, dass wir die Euro-Exportweise sind.
Der Deutsche, Deutschland war schon mal der kranke Mann Europas. Kann auch schnell wieder passieren, wie die SPD so weitermacht mit Wahlgeschenken. Und dann kann sich das Blatt auch wieder wenden. So, apropos SPD.
Wenden.
Man soll ja auch nicht immer nur Schlechtes über die SPD sagen. Ja?
Das jetzt du hast doch den Bullen jetzt schon, jetzt kommt doch der Bär.
Ja, genau. Ich muss jetzt leider, auch eine Negativkonstruktion wählen. Ich bin ja schon ein Idiot eben. Eigentlich hätte ich ja gerne zwei Bullen vergeben.
Ich wollte zwei Bären vergeben. Das hätten wir
vielleicht
mal machen sollen.
Sollten wir
das
mal machen. Ja. Ja, wir sind einfach Bulle und Bär. Ja, und wir sollten nicht immer so versuchen, irgendwie was Positives. Irgendwie
okay, also die SPD kriegt jetzt von dir einen Bullen.
Eigentlich kriegt die SPD einen Bullen und den Bären kriegen dann sozusagen die dagegen sind. Okay. Nämlich in dem Fall Union und FDP. Die sind nämlich.
FDP kriegt von dir
die FDP Bären? Von mir einen Bullen. Von Bären.
What?
Ein Bären, ja, ja.
Was ist los?
Ja, weil sie sich meiner Meinung nach.
Bedenken first, nee, andersrum. Ach so, was hat das für ein. Er hat das ein tolles Plakat immer gemacht, der Lindner.
Das Unterhemdplakat?
Nein, Bedenken first, Dingens later oder irgendwie Digital first, Bedenken later. Ich glaube, sowas war das. Egal,
ist schon mal nicht so schlecht, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja.
Gut.
Weil Bedenken sollten immer later kommen, auf jeden Fall. Ja?
Okay.
Auch in dem Fall. Ja? Also ich erzähle mal, worum es geht. Ja?
Und dann FDP kommen meine und Bedenken vielleicht.
Union und FDP sind nämlich gegen das Bestellerprinzip für Maklergebühren beim Wohnungskauf. Justizministerin Katharina Barley von der SPD hat das jetzt vorgeschlagen. Und ich finde eben, das ist eine gute Idee und es ist eben eine schlechte Idee, dagegen zu sein. Ich finde es nämlich auch, und deswegen verstehe ich es nicht so richtig, dass Union und FDP dagegen sind, eigentlich ein marktwirtschaftlich faires Prinzip zu sagen, wer bestellt, der bezahlt auch. Das ist in der Kneipe so und das sollte beim Makler eben auch so der Fall sein. Die Maklergebühr ist mittlerweile immens hoch geworden. Ja, zwischen 5,95% und 7,14%, je nach Bundesland vom Kaufpreis. Und nachdem die Immobilienpreise, wie wir ja schon gelernt haben, wie wir heute auch nochmal diskutieren, enorm in die Höhe gestiegen sind, sind halt auch diese Maklergebühren exponentiell gestiegen, ohne dass sich die Leistung irgendwie verbessert hätte. Weil ob ein Makler jetzt für 500.000 Euro eine Wohnung oder für 1 Million verkauft, da hat er ja keinen Mehraufwand, verdient aber einfach mal das Doppelte und bei 1 Million sind es dann mal gleich mal 70.000 Euro dafür, dass er deinen Schlüssel umdreht. In Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen und Brandenburg, da zahlt der Käufer dann die Provision auch komplett. Es gibt andere Bundesländer, wo sie halbe zwischen Verkäufer und Käufer halbiert wird. Und jetzt soll eben das Bestellerprinzip kommen, dass man sagt, wer bestellt. Und meistens ist das ja der Verkäufer, der sagt, hallo, ich habe hier eine Immobilie, eine neue Wohnung, such mir bitte mal einen Käufer dazu. Der soll dann auch diese Gebühr bezahlen. Und wenn auf der anderen Seite jemand, keine Ahnung, aus New York hierher ziehen will und sagt, ich brauche aber eine Wohnung, lieber Makler, such mir mal eine Wohnung, ich habe keine Zeit selber zu suchen. Dann soll halt dann in dem Fall der Käufer bezahlen. Aber in der Regel ist es der Verkäufer. Und ich meine, jetzt kommen wir zum marktwirtschaftlichen Prinzip. Warum ist das besser? Weil in so einem Markt, der jetzt so ein reiner Verkäufermarkt ist, wie der Immobilienmarkt momentan, zumindest in den Ballungsräumen, wo so alles weggeht wie die weißen Semmeln, da hat ja der Käufer dann überhaupt keine Verhandlungsmacht. Der kann überhaupt nicht mit dem Makler irgendwie verhandeln und sagen, hallo, 7% sind wir zu viel, geh mal runter auf 5%. Da sagt der Makler, stell dich hin rein oder raus oder du bist hier gleich mal in der Kartei raus, aussortiert, ja. Und der Makler kann unfreundlich sein, wie er will. Er kann schlampige Exposés machen. Die Leute rennen ihm trotzdem die Bude ein. Und das kann es nicht sein. Da stimmen Preis und Leistung nicht mehr überein. Und deswegen hat das nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun. Der Verkäufer dagegen, der hat eine ganz andere Verhandlungsmacht. Der kann, da gibt es ja oft auch große Verkäufer, der kann natürlich dann sozusagen Mengeeffekte möglicherweise raushandeln und sagen, hallo, wenn ich 10 Wohnungen verkaufen, dann will ich ja mal gefälligst hier eine Maklerprovision von 2% oder in der Schweiz sind 1,5% üblich, in den Niederlanden oder in Schweden zwischen 1,5 und 3% sind da die Maklerprovisionen und das ist eher was im fairen Bereich und deswegen denken Experten, dass die Provisionen dann auch eher in Richtung 2-3% gehen und dadurch natürlich dann den Erwerb von Immobilien vereinfachen und das Ganze hat nochmal etwas Positives für Immobilien Käufer, denn normalerweise müssen die Nebenerwerbskosten, also Maklergebühren, Notargebühren und Grunderwerbsteuer aus dem Eigenkapital bezahlt werden. Die finanziert die Bank nicht. Und dann ist schnell mal das Eigenkapital aufgebraucht, weil 500.000 kosten ja dann eben bei 7% hat man ja schon
35.000
Maklergebühr und sozusagen der Rest kommt noch dazu, da bist du schnell bei 100.000.
10% kannst du, also 50.000 bis 60.000.
Ja. Also nicht 100,
ganz so viel, also ganz so
75.000, bist schnell mit den ganzen Nebenerwerbskosten bei 75.000. Das geht alles und das brauchst du ja erstmal sozusagen als Erspartes, um überhaupt dann irgendwie in die Idee zu entwickeln, eine Immobilie kaufen zu können. Und deswegen schont es das Eigenkapital, macht die Finanzierung einfacher und erleichtert es auch Familien, die noch nicht so viel auf der hohen Kante haben, dann Immobilien zu erwerben. Und deswegen finde ich das gut von der Frau Barley und deswegen mein Bär der Woche für die, die dagegen sind, Union und FDP. Union sagt ja, ja, wir hätten ja andere Ideen, wir müssen die Grunderwerbsteuer für Käufer senken oder einen Freibetrag für Grunderwerbsteuer für Käufer, die in ihre eigenen Immobilien einziehen möchten. Sage ich, trotzdem machen. Und dann als nächstes die Notargebühren mal angehen. Das verstehe ich auch nicht, dass die einfach für, das sagt man ja immer, das Teuerste vorlesen. Wenn die hier eine Stunde vorlesen, wie wir das tun, dann haben die immer
70.000. Schneller vor. Obwohl wir das ja auch machen.
Wir sind
auch sehr schnell hier.
Wir sind manchmal auch schnell, aber was die dafür Leute verdienen für ihr Vorlesen, ja?
Ich kenne das. Wir haben das auch mal gehabt.
Und der wird auch ungeduldig, wenn du fragst, oh, kannst du das nochmal vorlesen?
Nein, das will er nicht.
Nein, ich habe einen Anschlusstermin. Das ist er genervt. Ja, also bitte.
Okay, jetzt hat er sich auch noch mit den Maklern, letzte Woche hat er sich mit den Taxifahrern überworfen, mit den Maklern überworfen.
Ja, aber das sind diese ganzen Monopolbetriebe, ja? Du schimpfst ja immer, wenn große Firmen, um sich wettbewerbsfähig zu machen, irgendwie sozusagen sich fusionieren wollen, obwohl sie kein Monopol haben. Simon Alstrom hätte kein Monopol, aber Taxibetriebe in der Stadt haben ein Monopol, Notare haben ein Monopol, sind geschützt vom Staat, Makler haben quasi ein geschütztes, sie konkurrieren zwar untereinander, aber sind nicht in einem Preiswettbewerb, das muss aufhören. So,
deswegen mehr dein Bär der Woche, dein Bär der Woche für FDP und CDU und dein Bulle der Woche für Frau Barley.
Ja, schön. Muss man auch mal sagen, ja.
Ab und zu der
SPD auch mal eine gute Idee.
Wunderschön. Die sind auch, glaube ich, in den Umfragen wieder leicht gestiegen. Wahrscheinlich haben
zum ersten Mal seit Gerhard Schröder.
Ja, haben die wahrscheinlich den Bullen vom Defner schon
voraus. Ich glaube, das war eher die Respektrente. Ja. Freiwillig für alle kommt immer gut an in Deutschland. Ja.
Okay. Gut.
Respektrente. Ja, da will ich doch respektieren. Ja, ich bin auch für Respektrente. Ja.
Ich bin auch für eine respektvolle Diskussion hier. Ich habe dich gegeben, es tut mir leid. Entschuldigung, ich wollte es nochmal sagen.
Nimmst du den Gipfel zurück?
Den nehme ich zurück. Das tut mir wirklich, hier Beschimpfung, das ufert ja aus.
Was sollen die Kinder denken? Die hören ja auch zu, ne?
Die hören auch zu, ja.
Die hören das irgendwann sagen: Papa, du bist ein Gimpel! Der kleine Fritz kommt dann immer. Gimpel.
Ich
muss noch einmal rausfinden, wie schlimm eigentlich das Schimpfwort Gimpel ist.
Ich glaube, Gimpel ist ein Tier. Ist das nicht ein Vogel?
Ja, ist ein Vogel.
Ist ein Vogel.
Aber ist mir bisher noch nie vorgeworfen worden.
Ja, Gimpel.
Manche sagen ja, du bist ein Pfau, ein Stolz, du Fernsehfutzi, du eitler Pfau.
Echt? Aber Gimpel?
Du Papagei, du.
Hast du auch schon den Papagei. Gut, dann komme ich zu meinem Bär, bevor wir jetzt hier die ganze, also nur so eine Vogelkunde machen, würde ich sagen, komme ich zu meinem Bär der Woche. Den bekommt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Das Statistische Bundesamt. Und die haben nämlich die Inflationsrate neu berechnet, was ja eigentlich was ganz Normales ist. Alle 5 Jahre wird der Warenkorb neu berechnet. Und da wird dir geguckt, was die Leute jetzt anders essen. Ob sie mehr Kaffee trinken statt Tee oder ob sie häufiger ins Restaurant gehen. Übrigens, das tun die Deutschen, häufiger ins Restaurant gehen. Deswegen ist der Anteil auch erhöht worden im Restaurant. Aber was sie auch gemacht haben dieses Mal und warum sie meinen Bären bekommen, sie haben geguckt, sie haben die Mieten höher gewichtet, was ja durchaus logisch ist, weil wenn man mehr für Miete ausgeben muss, dann kommt das natürlich auch höher in den Warenkorb mit rein. Nur, wenn man sich jetzt mal genauer anguckt, was sie da gemacht haben, dann ist es sogar, diese höher gewichtete Miete führt dazu, dass die Inflationsrate in Deutschland runtergeht. Jetzt fragst du mich, wie kann das sein? Wie kann das sein? Danke. Ja, Defner, genau.
Und Defner fragt,
wie kann das sein?
Das ist wie bei Pickeli und Frederik. Ja? Und Pickeli und Frederik gingen in den Wald. Ja.
Fragen die,
warum ist die Miete so gestunken?
Wie kann das sein?
Einfacher als das, sagt der Pickeli.
Genau.
Ja,
ich sag dir, wie es ist. Das liegt einfach daran, wie das Statistische Bundesamt die Mieten berechnet. Und zwar nämlich jede Mieterhöhung, die aufgrund von Renovierung stattfindet, wird einfach nicht als Mieterhöhung gewertet, sondern es gibt dieses berühmte hedonische Verfahren, es gibt ja auch Qualitätsverbesserungen an Autos oder technische Verbesserungen an Handys. Und das wird jetzt auch bei der Mietberechnung angemacht. Und jede Mieterhöhung, die also aufgrund von Renovierung oder sonst wie ist, die wird einfach ignoriert. Und deswegen ist die Inflationsrate für Mieten nur bei 1,4%. jeder, der in Deutschland wohnt, wird denken, 1,4%
Ja, aber Miete. Auch, weil sie die Bestandsmieten schon...
Und weil sie auch...
Musst du auch noch dazu sagen.
Weil sie nur die das Problem ist ja auch, Neuvermietung ist immer schwierig mit reinzunehmen und die Bestandsmieten wird höher gewichtet. Und das ist alles eine problematische Sache. Nur wenn du auch noch diese Renovierungsgeschichte kommst, kannst du ja quasi jede, also wahrscheinlich jede zweite Mieterhöhung in Deutschland wird ja mit Renovierung begründet. Und natürlich gibt es auch Qualitätsverbesserungen, wenn du besser gedämmte Wände hast oder bessere Fenster hast. Aber es gibt ja auch so Luxussanierungen. Gab es ja jetzt einen Fall in Berlin, wo du irgendwie dann so einen Kokosteppich im Flur ausgelegt hast. Und das ist jetzt für viele jetzt keine Qualitätsverbesserung. Aber nach Statistischem Bundesamt wäre das einfach keine Mieterhöhung, sondern wäre ganz normal, wenn du dann irgendwie dadurch, was hast, wäre es wie, als ob die Miete gleich bliebe. Und deswegen sage ich, das widerspricht einfach dem Verständnis des normalen Menschen auf der Straße. Und
der wird sich denken, kommt jetzt wieder der Weltverschwörer Chapitzer und sagt, oh, Manipulation beim Warenkorb.
Nein, nicht bei, aber wenn was so offensichtlich der Wahrnehmung, der Lebenswirklichkeit der Menschen widerspricht, dann macht das Statistische Bundesamt sich auch selbst keinen Gefallen damit und dann sagen die alle, die Inflationsrate, die ist ja sowieso irgendwie komisch berechnet und deswegen finde ich diese Berechnung sehr komisch und deswegen mein Bär der Woche für diese für das hedonische Verfahren bei
Mieterhöhung. Okay, wir diskutieren das Thema ja normalerweise nicht, aber zur Verteidigung möchte ich trotzdem vortragen. Ja. Erstens, ich bin Hedonist und ich finde es schon...
Das hedonische Verfahren,
ich finde es schon gut, wenn Dinge sich verbessern. Ich meine, man muss ja mal sehen, wenn zum Beispiel eine Wohnung isoliert wird, ja, und eine Altbauwohnung, dann spart man dadurch ja immense Heizkosten, wenn die plötzlich isoliert ist und das kommt ja letztlich dem Mieter auch zugute und das andere ist vielleicht ein Extrembeispiel mit dem Fußboden im Gang, aber normalerweise sind es wirklich deutliche Verbesserungen, die müssen dann auch einen Preis haben, das ist doch ganz klar. Und vor allem ist es ja zum Großteil, weil sie die Bestandsmieten anders gewichtet haben in diesem Rechenverfahren und natürlich die Bestandsmieten aufgrund der vielen des guten Mieterschutzes, das wir in Deutschland haben bei Bestandsmieten, der gesetzlichen Regelungen, steigen die einfach nicht so stark, wenn es eben keine Sanierung gibt und die Neuvermietungen, die immer Schlagzeilen machen, wenn man immer diese enormen Preissteigerungen dann hört, sind es halt immer Einzelfälle, die dann alle Leute dann denken lassen, dass die Mieten so wahnsinnig explodieren ständig. Okay. Aber Bestandsmieten steigen
sie. Also alle, die jetzt Mieterhöhung bekommen, dürfen an Defner sich wenden und dürfen sich als Einzelfälle dann bezichtigen lassen. Nein, also ich glaube, wenn du weißt, dass du den Flur streichst und daraufhin eine Mieterhöhung bekommst, ja, das ist doch keine Qualitätsverbesserung.
Dafür kriegst du auch keine Mieterhöhung.
Natürlich gibt es sowas teilweise.
Flurstreichen ist doch...
Doch, teilweise ist einfach so, ich mache das Treppenhaus neu und dann sage ich, hey, come on.
Flurstreichen ist nicht neu gemacht, das ist doch einfach nur was zu halten, was vorher war.
Nee, das ist auch eine Miete. Egal, so, wir streiten nicht
drum. Ein Bull und Bär, der wird nicht diskutiert. Jetzt kommen wir zu unseren. Endlich zu den Themen, die wir...
Nach Minute 33
kommen wir zu den Themen. Es ist schon 35, ja. Oh, der hat schon mal auf die Uhr getippt, ja. Dezent. Ja, fang du doch
Immobilienmarkt.
Mal an. Ja, Immobilienmarkt haben wir ja schon mal ein bisschen angeschnitten.
Das
hier.
Haben wir angeschnitten. Da gibt es ja völlige Exzesse am Immobobilienmarkt. 2018,
Angst.
Du hast Angst, das kann ich verstehen. 2018 war ein Rekordjahr für deutsche Immobilien mit Zuwächsen, Preiszuwächsen von fast 9%. Und warum ist es so? Weil jetzt nicht nur die ganzen Finanzinvestoren nach Deutschland kommen, die sagen, oh, Deutschland ist noch so schön billig, sondern mittlerweile gibt es in Deutschland viele Menschen, die Angst vor steigenden Mieten haben oder Angst haben, dass ihre Kinder irgendwann mal ordentlichen Wohnraum kriegen und so sogenannte Angstkäufe, die jetzt in Erscheinung treten und in Deutschland auch kaufen, kostet es, was es wolle. Und sichtbar wird das beispielsweise auch an den neuen Rekorden bei Immobilienkrediten. Die sind jetzt pro Kredit auf 239.000, ist der durchschnittliche Immobilienkredit. Und es ist ein neuer Rekord in Deutschland. Und die Fremdfinanzierung ist auch gestiegen auf einen neuen Rekord, nämlich 84%. Früher war es immer so, dass der Deutsche Eigenkapital mitbrachte von 30% oder mindestens 20%. Also diese 80%-Marke Fremdfinanzierung war immer so eine heilige Marke. Die ist mittlerweile überschritten worden. Also 84% ist die Fremdfinanzierung in Deutschland. Und wenn du die Preise anguckst, beispielsweise in den großen Städten, musst du mittlerweile das 34-fache der Nettomiete bezahlen. 34-fache. Und normal war früher so das 26-fache. Und das alles zeigt, dass sie in Deutschland so eine Preisblase ergibt. Und das wird mit einem Produkt gemacht. Wohnen ist ja nicht so, als ob eine Apple-Aktie mal eben 40% steigt, sondern Wohnen ist ja auch was ein Grundbedürfnis ist, wo Menschen drin wohnen. Und wo irgendwann, wenn die Preise steigen für die Immobilien, muss ja, wenn der Käufer eine ordentliche Rendite haben will, muss ja irgendwann auch die Miete nachziehen. Und das alles führt dazu, dass es in Deutschland so eine Stimmung gibt, die gegen Wohnspekulationen sich auflädt. Es gibt dieses Volksbegehren in Berlin gegen deutsche Wohnen. Und wenn du mal guckst, deutsche Wohnen, die Aktie, hat in den letzten 10 Jahren pro Jahr 27% gemacht. Und wenn du als Mieter da jetzt in den Wohnungen da sitzt von Deutsche Wohnen, die sind auch schlecht renoviert worden, aber jede Mieterhöhung, die möglich war, haben die halt gemacht. Das sind relativ Mietauspressunternehmen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn es dazu führt, dass jetzt Leute auf die Straße gehen oder dass die Leute Volksbegehren machen, um das abzukaufen, denen oder das wegzunehmen. Also, und deswegen sage ich.
Enteignen ist danke, das Wort. Enteignen. Ja, das ist nämlich ein hässliches Wort.
Ist ein hässliches Wort. Genau. Ich wollte es einfach ein bisschen.
Du wolltest umgehen. Ja, einfach wegnehmen.
Es gibt in Spanien übrigens auch so eine
Folge. Was dafür. Es ist brutaler Sozialismus.
Ja? Nein, es ist kein. Das ist kein
es ist Sozialismus.
Nein, aber wenn du halt solche Mietsteigerungen oder wenn du solche Steigerungen hast, dann kommt es halt solche Initiativen. In Spanien gibt es beispielsweise diese PAH-Initiative, wo sich auch Leute zusammengeschlossen haben, die gegen solche Sachen vorgehen. Und deswegen ist meine These, die ich hier vertrete mit dir diskutieren will, ist einfach, dass diese Exzesse am Immobilienmarkt in Deutschland so nicht weitergehen können. Entweder werden die Preise langsam sich normalisieren oder die Politik wird einschreiten. Und deswegen ist meine Idee, 8% in diesem Jahr wird es nicht mehr geben oder 9%. 5% allerhöchstens
das
noch.
Ist die Wette sozusagen.
Und das ist die Wette, die ich dir anbiete. Und
es ist schon wieder deswegen, mal wieder so eine, eigentlich, ich wette nicht auf einen Verfall, sondern nur 5%.
Nein, aber es ist ja immer noch, wenn du Angstkäufer hast, du hast ja eben gesagt, diese Maklergeschichte, es ist ja auch so, dass dann der Preis, den der Makler früher hatte, wird halt auf den Kaufpreis draufgeschlagen.
Also 5% ist ja immer noch eine super Rendite. Das ist ja eigentlich eine bullische Wette, muss man sagen. Also, aber ich will jetzt nicht wieder über Wetten verhandeln und so weiter. Ja. Ich glaube nach wie vor, dass dieser Markt gesund ist einigermaßen. Man muss natürlich wirklich Lage ist das Entscheidende am Immobilienmarkt, das weiß man. Und man kann hier nicht so viel pauschal über ganz Deutschland sagen, sondern eher über eigene Städte. Und selbst in den Städten sind ja wieder die Stadtteile und so weiter und so, welche Kiez und welche Straße. Ich muss ehrlich sagen, ich finde München auch schon sehr, sehr teuer. Da sind ja, keine Ahnung, geht's ja bei Quadratmeterpreisen jetzt langsam in die Richtung 20.000 Euro, ja, im Spitzensegment. Und,
da kriegst du eine Wohnung nicht mehr unter 1 Million. Normale Wohnung.
Normale Wohnung.
Ja, nur und
wenn
du
dann
Million
eben die Maklerkosten, irgendwie so eine 3-Zimmer-Wohnung oder sowas, ne? Und dann ist es eben so krass mit diesen Maklerkosten und Nebenerwerbskosten, ja? Also da kann die Politik gerne, wie gesagt, mal anfangen. Das tut man jetzt und dann aber auch bitte bei der Grunderwerbsteuer, da muss einfach ein Freibetrag her, das kann einfach nicht sein, wenn du sagst, politische Maßnahmen, dann nicht immer nur die Investoren bestrafen, nicht immer nur den Markt regulieren, sondern einfach mal auch selber sozusagen den Splitter aus dem eigenen Auge ziehen, weil die Politik seit Jahren und Jahrzehnten immer mehr mit diesen Steuern, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer verdient und profitiert von diesem steigenden Markt und dann immer alle anderen dafür schellt, dass die Preise steigen. Nein, die Politik ist schuld, auch durch viele Auflagen, die es gibt und so weiter und so fort. Und dass die Preise, wie du es beschrieben hast, natürlich ist klar, wenn die Preise steigen, dann steigen auch die Kreditaufnahmen und dann steigen natürlich auch, weil die Leute nicht unbedingt jetzt gleich mehr Eigenkapital haben, dann steigen natürlich auch die Beleihungsgrenzen. Aber das ist ja auch okay in einem Markt, der sowieso steigt und vor allem müssen wir einfach sehen, dass die Zinsen so wahnsinnig niedrig sind. Man kriegt ja bei Bestkonditionen momentan, hast du die Zahlen gesehen?
Bei 10-jährigen
Hypothekendarlehen.
Ein
bisschen über 1. Aber da muss man natürlich dann Bestkonditionen haben und nur 60% beleihen und so weiter und so fort.
Ja, gut,
und
für selbst für schlechtere kriegst du 1,1
also oder 1,2 es ist unter 2% weit unter 10%. Und das sind nicht so historisch niedrige Zinsen, wo man einfach immer wieder nur sagen kann, auch danke an die EZB, denn es gibt einfach auch Gewinner in Deutschland, dank der niedrigen Niedrigzinspolitik, die wir haben. Und das sind die Häuslebauer und die Wohnungskäufer. Und es gibt ja eigentlich doch keine kaum bessere der Altersvorsorge, als sich eine eigene Wohnung zu kaufen, weil man die dann, wenn man die bis zur Rente abbezahlt hat, die Rendite sozusagen, die gesparte Miete steuerfrei kassieren kann und vor allem eine absolute Planungssicherheit hat, wenn man eine abbezahlte Immobilie hat
bitte?
Im Alter.
Planungssicherheit?
Ja, Planungssicherheit.
Defner, du hast Reparaturen, ja, du hast Reparaturen. Nebenkosten. Das ist, ich sehe ja bei uns, was die Nebenkosten alleine nach oben gehen.
Ja, aber und die Nebenkosten sehe, hast du als Mieter zusätzlich.
Die
ja?
hast du natürlich auch als Mieter.
Du hast vielleicht keine Instandhaltungskosten.
Aber du hast Instandhaltungskosten, das ist völlig riskant und du hast überhaupt keine Ahnung, Ahnung, was da auf dich zukommt. Wenn's naja, dumm läuft.
Instandhaltungskosten sind ja relativ,
es ist schon relativ hoch. Also das ist eine Planungssicherheit, als mit einer Immobilie hast.
Also
da
mehr
ich
als bei sozusagen bei Mieten musst du immer damit rechnen, dass du vielleicht auch mal gekündigt wirst aus Eigenbedarfsgründen oder was auch immer. Das ist nie eine Sicherheit. Dann kannst du natürlich sagen, irgendwo finde ich immer eine Wohnung. Aber wenn du in einem gewissen Stadtteil in der Stadt oder wo es innerstädtisch leben willst, ist es immer noch eine gute Idee, sich eine Wohnung fürs Alter zu kaufen. Dann würde ich aber eben nicht das Häuschen im Grün bauen, sondern eher was Seniorengerechtes in der Stadt, eben was ich dann vielleicht sozusagen während vorher vermiete und dann irgendwie sage, okay, das beziehe ich dann vielleicht irgendwann ab Rentenalter und vorher vermiete ich es. Dann kann man auch möglicherweise steuerlich das Ganze Interessante nochmal gestalten. Das wäre eine Idee.
Ja. So. Aber ich würde trotzdem sagen, man muss jetzt langsam aufpassen. Die Preise sind so gestiegen und du siehst gerade Angstkäufer, die einfach sagen, oh Mann, ich muss jetzt mit dabei sein. Und wenn man dann sieht, oh, ich habe Angst, was zu verpassen und dann jeden Kram mitmacht, da würde ich sagen, Vorsicht. Und deswegen bin ich skeptischer, auch was den Immobilienmarkt angeht. Ich denke auch, dass die Rallye noch weitergeht, aber ich denke nicht mehr, dass diese hohen Zuwachsraten so weitergehen und wer individuell jetzt sich vertut. Und es gibt keine größere Investitionsentscheidung als eine Immobilie im Leben. Gut, wenn du heiratest, ist natürlich die Ehe ist noch eine größere Investitionsentscheidung, aber jetzt mal abgesehen von dieser Geschichte, gibt es mit einer Immobilie, das ist die größte Investitionsentscheidung des Lebens und deswegen muss man da vorsichtig sein und darf nicht aus Angstkriterien oder aus...
Natürlich, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber an der Börse, genauso wie Gier, aber auf der anderen Seite ist das eigentlich immer am Immobilienfall, sagen die Leute immer, zu allen Zeiten. Ich habe 2007 hier in Berlin Mitte eine Wohnung gekauft, ja, und da war dann der Quadratmeterpreis bei, die Quadratmeterpreise grundsätzlich waren da eher so im Bereich der 2000 Euro oder sowas, ja, oder niedriger, ja, und mittlerweile sind die bei normalen Wohnungen bei 6000 Euro. Ich habe neulich gehört von jemand in Wedding an der sehr befahrenen Straße, der Müllerstraße, für 6000 Euro geht da eine Wohnung mit. Im Wedding, das ist wirklich keine gute Lage in Berlin. Ja? Oder hier im Manager-Magazin habe ich gelesen, hier auch Friedrichshain Studentenapartment, 6.000 Euro für einen Quadratmeter. Oh, so. Und da kam eine Chinesin, die da gekauft hat und gesagt hat, super billig hier. Ja? Die Chinesen kaufen in Berlin wie die Wahnsinnigen, habe ich auch von anderen Leuten schon gehört, dass die wirklich überall bei den Maklern anstehen, weil sie sagen, hier der deutsche Markt ist so billig, viel billiger als in Peking und anderen Worts. Also die Ausländer, die Europäer kaufen hier seit Jahren, seit Jahrzehnten, die Amerikaner kaufen hier, es kaufen in Berlin alle, bis auf die Berliner. In Berlin gibt es eine Einkommensquote von 15%. Und deswegen ist der Aufschrei in dieser Stadt immer so hoch, wenn die Preise steigen. Anstatt dass die Berliner mal die Chance genutzt hätten, vor 20 Jahren sich günstig Wohneigentum zu kaufen. Aber da haben auch schon wieder alle geschrien, oh, jetzt ist es aber zu teuer. Ne? Jetzt kannst du nicht mehr kaufen.
Also,
ne?
Also lieber kaufen.
Ja, lieber kaufen, als immer nur jammern und immer nur nach dem Staat schreien kaufen, und sich auf den Staat. Es gibt nämlich genug Leute, die sich das auch leisten können. Man muss halt es auch solide finanzieren und muss dann manchmal ein bisschen auf Konsum verzichten, um sozusagen auch in eine Immobilie zu investieren. Und wie gesagt, Berlin, meiner Meinung nach, sind die Preise in Relation zum bundesdeutschen Durchschnitt, zu anderen Metropolen in Deutschland und vor allem europaweit im Vergleich immer noch sehr, sehr günstig, auch wenn sie deutlich angezogen sind in den letzten Jahren. Ich habe ja vor kurzem hier auch mal eine Studie der Deutschen Bank gehabt. Berlin sexy, aber nicht mehr arm sozusagen. Ja. Und wenn man wieder sieht, wer hier alles herzieht, ja, natürlich, das Daimler-Startup kommt hierher, der BND hat neu seine Zentrale hier eröffnet. Jedes Startup, jede große Firma, die irgendein Forschungslab hat, wer auch immer, was auf sich zählt und in die Zukunft investieren will und sozusagen internationale Arbeitskräfte kaufen. Anheuern will, der geht nach kaufen. Berlin. Ja, und
aber die Wette, die
ist
ich anbiete, ist
ja,
nicht nur für Berlin.
Ist nicht nur für Berlin.
Die ist
okay.
Bundesweit
ich kann
5%.
Einfach, wie gesagt, München würde ich jetzt auch nichts kaufen.
Aber ja, bundesweit sagst du mehr als 5%.
Ja.
Gut, dann haben wir das ja.
Da haben wir das
gefixt.
Achso, ich habe ja auch noch ein Thema.
Du hast auch noch ein Thema, na klar. Das ist die eine Wette.
Ja, Wahnsinn. Ich dachte, wir sind schon fertig.
Ich habe mich
schon so emotional verausgabt, ich als Gimpel. Nein, es wurde ja zurückgenommen.
Man kann ja, also wenn man überlegen will, ob man kauft oder mietet, kann man das ja ganz einfach durchrechnen und gucken, was wäre die Quote, die man im Monat zahlen muss für die Hypothek. Und kann gucken, was wäre die Miete und kann dann sehen, was sich lohnt. Das ist eine relativ einfache Rechnung.
Ja, aber man muss schon auch mit Steigerungsraten rechnen am Anfang.
Bei der Miete muss man mit Steigerungsraten rechnen.
Am Anfang rechnet sich's nie, ja. Aber wenn man langfristig finanziert, dann kann man.
Aber nicht zu optimistisch. Du kannst nicht sagen, 2000 kann ich zahlen als Rate und
ich finde,
nur 500
Miete. Ich finde, was wichtig ist, dass man versucht, dann, wenn wenn man den günstigen Kredit laufen hat, in dieser Zeit sehr, sehr viel zu tilgen. Weil es kann natürlich sein, dass in 10 Jahren die Zinsen wieder viel, viel höher sind und dann wird man davon negativ überrascht. Und wer übrigens als Investor investieren will, der muss nicht auch eine Wohnung kaufen, weil das immer ein Klumpenrisiko ist. Der kann natürlich auch
die Aktie der Deutsche, der kann auch die Deutsche Wohnen kaufen.
Ja, was ist so verwerflich daran,
in den letzten 10 Jahren.
Eine Aktie der Deutsche Wohnen zu kaufen.
Ich verspreche dir, diese Aktie wird in den nächsten 10 Jahren keine 27% pro Jahr mehr machen.
Aber, da bin ich mir relativ sicher. Solide Steigerungsraten und solide Dividenden werden sie erwirtschaften und andere Immobilienaktien auch.
Da kann man die
Finger weg vor, würde ich sagen, nochmal.
Oh, jetzt blättert er hier durch deine Zeit.
Finger weg vor geschlossenen Immobilienfonds.
Die sind das würde man nicht machen. Aber wir können ja mal über Immobilienaktien demnächst wetten.
Das ist eine gute Idee. Können wir mal reden.
Ja, wir bleiben bei dem Thema mal dran.
Sehr gutes Thema.
Ich habe auch noch ein Thema.
Ja,
das ist ein ganz aktuelles Thema. Brexit.
Genau, Brexit. Ja, da tut sich was. Wir zeichnen ja an diesem Dienstag mittags auf. Da tut sich möglicherweise auch in diesem Verlauf des Tages und am Mittwoch dann im Parlament wieder einiges. Aber am Montagabend dieser Woche, da gab es auch wieder eine interessante neue Weichenstellung, dass nämlich Labour sich, also die Sozialdemokraten sozusagen, die
Opposition.
Linken, ja, die Opposition. Opposition ist Mist.
Ja, genau, die Opposition im Parlament in Westminster.
Mit dem altlinken Corbyn, ja.
Ja.
Die haben sich durchgerungen und gesagt, wir würden ein Brexit-Referendum unterstützen. So.
Und ein zweites.
Ein zweites Brexit-Referendum, in der Tat. Und diese Idee, die kann ich sozusagen nur unterstützen, denn ich finde, das wäre das Fairste, was man jetzt machen kann. Die Situation ist so festgefahren, seit Wochen, Monaten sucht man im Parlament, im Kabinett und überall irgendeine Lösung. Allein es gibt keine Lösung und man dreht sich im Kreis. Jetzt wird wieder diskutiert, ob die Frist verlängert wird. Wird vielleicht gemacht jetzt, während wir hier diskutieren oder in den nächsten Stunden. Was auch immer, aber was auch immer dabei herauskommt, ist doch am Ende Murks. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte wirklich diese Entscheidung nochmal an das britische Volk zurückgeben. Die haben damals irgendwie was entschieden, was von vielen Lügenkampagnen forciert wurde und begleitet wurde und wo überhaupt nicht klar war, was das Ganze überhaupt für Kosten sein werden. Und wie auch immer, welchen Deal man vorschlägt im Parlament, finde ich, ein zweites Referendum wäre dann einfach eine faire Sache. Zumal sich einfach jetzt immer mehr abzeichnet, dass dieser Brexit einfach enorme wirtschaftliche Verwerfungen verursacht. Immer mehr Autobauer schließen Werke in Großbritannien oder bauen Arbeitsplätze dort ab oder kündigen an, das im Fall eines harten Brexits zu tun. Wir hatten jetzt eine Fluggesellschaft, die pleite gegangen ist, schon im Vorfeld des Brexit, wegen des Brexit, die Fly BMI.
Alles Brexit.
Ja,
wenn irgendwas schief läuft, sage ich
nein,
Brexit. Komme ich demnächst zum Podcast hier zu spät, sage ich, weißt du, Defner, es ist Brexit.
Das ging was heißt demnächst zu spät? Du kommst jeden Tag zu spät. Ja?
Aber ich habe eine neue Ausrede.
Er hat immer eine neue andere Ausrede. Ja. Heute war es ja mal nicht die S-Bahn, weil er nicht morgens hier ankam. Ja? Ja. Aber wir diskutieren das mal, was wie wichtig Pünktlichkeit Brexit im Wirtschaftsleben ist. Ja?
Das ist gut. Ja, ja, der Brexit
so,
ist schuld.
Und deswegen sage ich, ich plädiere dafür und
die
ich glaube
so
daran,
abstimmen,
es gibt einen Exit
bleiben
vom Brexit. Ich würde jetzt mal zumindest mal darauf wetten, dass es ein zweites Referendum geben
wow,
wird. Ja? Meine Wette, die ich hier heute anbiete.
Das ist sehr schön, die gefällt mir. Jetzt müsste man nur, ich meine, heute Morgen schon habe ich beim Joggen den Podcast von Steingart gehört, höre ich auch sehr gern, ist ein netter Podcast und der hat gesagt, es wäre ein großartiger Tag für Europa und Britens Ausscheiden aus der Weltgeschichte könnte möglicherweise
verhindert werden. Oh, das hätte ich ja besser nicht sagen können.
Ja, siehst du, es ist ein sehr naives Bild. Der Corbyn ist ein Altlinker. Das ist der klassische Typ, der wirklich den Brexit wollte. Und der jetzt nur.
Der ist
wollte
auch EU-Skeptiker.
Immer, der wollte
Tat.
Immer genau den Brexit.
Ja.
Und jetzt hat er irgendwie, weil ein paar seiner Labour-MPs zurückgetreten sind, Abgeordnete einfach aus der Partei gegangen sind, ist er von seinem Zaun runtergekommen, hat gesagt: Naja, wir können uns das vorstellen. Jetzt habe ich mir mal angeguckt, wie die Statistik ist. Labour ist überhaupt nicht geschlossen dafür, ein zweites Referendum zu machen. Da sind immer noch ungefähr 25 Labour-Abgeordnete, die sagen, Brexit, neues Referendum wollen wir gar nicht. Und selbst wenn jetzt die gesamten Labour das machen wird, es klappt nicht, es wird kein zweites Referendum geben. Deswegen bin ich dagegen und denke nicht, dass es zum zweiten Referendum kommt. Was wahrscheinlich passieren wird, dass das Parlament darüber abstimmen wird, ob man No Deal oder eine Verlängerung der Brexit-Spanne. Also man sagt nicht Ende März ist Schluss, sondern möglicherweise das nochmal verlängert. Die Abstimmung könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Parlament eine Mehrheit dafür gibt, ein zweites Referendum zu machen. So viele sind dagegen, also sowohl bei den Tories als auch bei Labour. Und du kriegst, es ist so zerstritten, es ist so, und du weißt ja gar nicht, worüber du abstimmen solltest. Also da würde ich dich mal fragen, was willst du denn auf den Zettel schreiben? Willst du, worüber willst du die Leute abstimmen lassen?
Ja, das ist in der Tat so ein bisschen schwierig, weil du eigentlich verschiedene Optionen dann abstimmen lassen müsstest, ja. Also, aber man könnte ja sagen, okay, Ali muss auch No-Deal-Brexit fairerweise mit drauf, ja. Weil
du willst, willst jetzt drei Sachen abstimmen?
Nee, ich würde vielleicht abstimmen A oder B, erstmal sozusagen ein Pfad, ja, Brexit oder nicht Brexit. Und im Falle Brexit würde ich dann sagen No-Deal oder, keine Ahnung, EU-Deal. Und bei, naja gut, kein Brexit ist kein Brexit, ja. Das okay. heißt einfach, wir bleiben.
Okay, und dann hättest du so einen komischen Entscheidungsbaum und du meinst, die Leute würden das Richtige dann ankreuzen. Also alleine schon diese Vorstellung, was man die Leute fragen sollte, sagen mir, das wird nicht funktionieren. Jetzt ist alles möglich auf der Insel. Mittlerweile stellt man ja fest, da gibt's ja so ein großer Schlamassel ist das, den die da veranstaltet haben. Insofern bin ich vorsichtig jetzt.
Ja, schön, dass du das auch mal einziehst, weil du hast ja immer, wir hatten ja auch schon mal diskutiert. Da meintest du ja, No-Deal-Brexit wäre so super für Großbritannien.
Ich habe das nicht gesagt.
Und da hätten die ja alles, würde ja offen stehen, die ganze Welt würde den Briten offen stehen und da können sie wunderbar neue Handelsabkommen machen. Bullshit. Kein Mensch will mit den Briten Handelsabkommen schließen momentan. Ich glaube, die Schweiz und keine Ahnung, ein paar irgendwelche mickrigen Inselchen haben irgendwie bisher
Handelsabkommen. Kannst du mit denen schon mal handeln? Das ist auch schon was wert.
Und Japan hat ihnen gleich erstmal einen Korb und gesagt, nicht zu besseren Bedingungen als für die EU. Und die EU hat jetzt mit Japan ein Freihandelsabkommen. Deswegen wandern die japanischen Autobauer ab, weil sie künftig aus Japan besser die Autos nach die EU importieren können.
Ja, aber ich will ja nicht die Briten aus der EU schon alleine, weil wir in Deutschland noch einen Partner brauchen, der so ähnlich tickt wie wir und wir nicht nur Südländer in der EU haben. Schon deswegen will ich ja die Briten dabei belassen. Aber ich habe gesagt, selbst wenn sie ausscheiden aus der EU, ist das nicht das Ende aus der Weltgeschichte, wie Herr Steinkart das sagt, wie du das hier versuchst zu formulieren. Die haben so viele eigene Fähigkeiten, die sie einsetzen könnten. Vielleicht gibt es natürlich, wenn sie rausgehen würden, gäbe es natürlich einen wirtschaftlichen Einbruch. Aber am Ende wären sie nicht irgendwie dem Untergang geweiht. Und wenn du die Zahlen anguckst, im Gegensatz zu Deutschland ist Großbritannien im letzten Quartal 2004 noch gewachsen, um 0,2%. Und auch davor sind sie noch gewachsen. Also die britische Wirtschaft, der geht es noch nicht so schlecht, wie du hier mit deinen ganzen Untergangsmeldungen und weiß ich nicht.
Das waren die Hamsterkäufe, weil sich ja alle die Lager voll gemacht haben.
Das wird es sein. Das sind die Hamsterkäufe vor dem Großen. Vor dem Cliff, auf dem wir stehen und dann abstürzen.
Dieser Brexit wird furchtbar. Wenn die einen harten Brexit machen würden und alles andere ist ja, ich meine, es gibt die Option harter Brexit oder es gibt die Option, okay, man macht irgendwie Zollunion oder wie auch immer, es ist ein Konstrukt, das dann mehr oder weniger bist du dann trotzdem abhängig von der EU zahlst und hast aber keine Mitbestimmungsrechte mehr. Also dieses Brexit-Referendum und diese Idee des Brexit, das war eine Bullshit-Idee und ich finde auch wirklich, Tusk hat es neulich gesagt, oder? Die sollen in der Hölle schmoren, diejenigen, die sich das ausgedacht haben und versprochen haben, das könnte schmerzlos werden. Egal.
Also was wäre jetzt die Wette? Was wäre die Wette jetzt?
Die Wette,
dass sie drin bleiben?
Ich wette, dass es ein Referendum gibt.
Ein zweites Referendum. Wann soll das gehen? Dieses Jahr noch.
Es wird relativ schnell entscheiden,
meines
ob es gibt oder nicht.
Glaube ich das nicht. Dann haben wir die Wette auch gefixt.
Ja. Und wir sind noch unter einer Stunde. Ja. Ja, das ist ja unsere neue Sollzeit. Ja. Frau Otte hat gerade schon den Finger gemahnt. Ja, wir machen jetzt immer eine Stunde. Ja. hat sich bis zu ihm noch nicht rumgesprochen. Es gibt einfach viel zu reden. Wir müssen auch mal viele alte Themen aufarbeiten.
So ist es. Und wir müssen, der Vogelkunde hatten wir heute dabei.
Also ich gucke nochmal nach, was mit dem Gimbel auf sich hat. Ja? Vielleicht ist es ja
ein ganz, ganz possierliches Tierchen.
Ja,
und dann sagt der Defner, mein Name ist Gimpel.
Defner, Dietmar Gimpel Defner. Ja. Ich bin geadelt. Ich bin der Exot unter den deutschen Singvögeln. Ja?
Ich bin gespannt, was du mir für ein Tier demnächst auf den Hals setzen wirst.
So, dann würden wir sagen, wir bleiben aber auf jeden Fall in unserer kleinen Tierkunde. Bulle, Gimpel und
Bär, aber was ich noch sagen wollte, wir haben zuletzt irgendwie, wir sind nur noch mit 4,5 Sternen bei iTunes gelistet, weil es gab zuletzt so ein paar wirklich so Ein-Stern-Menschen. Das Ein-Stern-Menschen wollen wir nicht.
Nein, die sollen auch gar nicht zuhören. So brauchen uns auch gar nicht bewerten.
Genau, ich finde, für so einen Gimpel gibt es auch mal 5 Sterne. Ja. Das finde ich, sollte man schon mal,
wir brauchen
das sollte man sagen.
Wir Team Defner, Team Chapitz, hier müssen wir zusammenhalten. Bitte 5 Sterne.
Ja.
Und ansonsten brauche ich noch ein paar Instagram-Follower. Ich muss ja auch den Kollegen
Stimmt, ich bin
Z bei überholen, ja. Ja, ist ja auch ist noch eine Wette, die läuft.
Stimmt,
ja.
Die geht bis zum Jahresmitte.
Ich habe extra alte Fotos gepostet aus meiner TV München Vergangenheit.
Stimmt, ja. Da sieht man ihn mit
als ich jung war und das Geld brauchte. Ja,
ja, also wer das sich angucken möchte, nicht nur Krawattenbindungen, sondern auch noch alte also Bilder.
Auch ohne Krawatte.
Ja, ja, ich bin mal gespannt, was ich da noch raushole, damit ich dann zum Schluss doch noch irgendwie.
Aber ich bin gut gealtert, muss ich sagen. Muss ich jetzt einfach mal so.
Ich hab die Bilder meinem Sohn gezeigt und er hat dich auf einem Bild auch erkannt.
Echt?
Auf dem rechten von meinen. Du hast ja zwei Bilder, ja. Wo du auf so einer TV-Zeitschrift vorne drauf relativ bist.
Und, aber jetzt, wir bleiben unter einer Stunde und sagen ganz schnell Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle
und Bär.
Leute, Gimpel, Defner
und Chapitz.